Nach ihrem Aufenthalt in Lystra zogen sie durch den phrygischen Teil der Provinz Galatien. Denn der Heilige Geist hatte sie erkennen lassen, dass sie in der Provinz Asia Gottes Botschaft noch nicht verkünden sollten. Auch als sie in die Nähe von Mysien kamen und weiter nach Norden in die Provinz Bithynien reisen wollten, erlaubte es ihnen der Geist von Jesus nicht. So zogen sie an Mysien vorbei und erreichten die Hafenstadt Troas. Dort sprach Gott nachts in einer Vision zu Paulus. Der Apostel sah einen Mann aus Mazedonien, der ihn bat: Komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Da war uns klar, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die rettende Botschaft zu verkünden. Wir suchten sofort nach einer Gelegenheit zur Überfahrt. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes und segelten auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake, am nächsten Tag weiter nach Neapolis. Und von dort begaben wir uns landeinwärts nach Philippi, der bedeutendsten römischen Kolonie in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage. Am Sabbat gingen wir hinaus aus der Stadt und kamen an das Flussufer, wo sich, wie wir annahmen, eine kleine jüdische Gemeinde zum Gebet versammelte. Wir setzten uns und sprachen mit den Frauen, die sich dort eingefunden hatten. Zu ihnen gehörte Lydia, die an den Gott Israels glaubte. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Während sie aufmerksam zuhörte, ließ der Herr sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Mit allen, die in ihrem Haus lebten, ließ sie sich taufen. Danach forderte sie uns auf: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und bleibt als meine Gäste. Sie gab nicht eher Ruhe, bis wir einwilligten. Auf dem Weg zur Gebetsstätte begegnete uns eine Sklavin. Sie war von einem Dämon besessen, der sie wahrsagen ließ. Auf diese Weise brachte sie ihren Besitzern viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie: Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes und zeigen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Das wiederholte sich an mehreren Tagen, bis Paulus es nicht mehr ertragen konnte. Er wandte sich zu der Frau um und sagte zu dem Dämon: Im Namen von Jesus Christus befehle ich dir, verlass diese Frau. In demselben Augenblick verließ der Dämon die Sklavin. Als aber ihre Besitzer merkten, dass sie mit ihr nichts mehr verdienen konnten, packten sie Paulus und Silas und schleppten die beiden auf den Marktplatz zur Stadtbehörde. Diese Männer bringen unsere Stadt in Aufruhr, beschuldigte man sie vor den obersten Beamten der Stadt. Es sind Juden. Sie wollen hier Sitten einführen, die wir als römische Bürger weder befürworten noch annehmen können. Da stellte sich die aufgehetzte Menschenmenge drohend gegen Paulus und Silas, und die obersten Beamten der Stadt ließen den beiden die Kleider vom Leib reißen und sie mit Stöcken schlagen. Nachdem sie so misshandelt worden waren, warf man sie in das Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzpflock ein. Jetzt kommt's. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott mit Liedern und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das ganze Gefängnis bis in die Grundmauern erschüttert wurde. Alle Türen sprangen auf und die Ketten der Gefangenen fielen ab. Aus dem Schlaf gerissen, sah der Gefängnisaufseher, dass die Zellentüren offen standen. Voller Schrecken zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. »Tu das nicht«, rief da Paulus laut, »wir sind alle hier.« Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben und stürzte in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Dann führte er die beiden hinaus und fragte sie: Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Glaube an den Herrn Jesus. dann werden du und alle, die in deinem Haus leben, gerettet. Erwiderten Paulus und Silas. Sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus die rettende Botschaft Gottes. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde um Paulus und Silas, reinigte ihre Wunden und ließ sich mit allen, die zu ihm gehörten, umgehend taufen. Dann führte er sie hinauf in sein Haus und bewirtete sie. Er freute sich zusammen mit allen, die bei ihm lebten, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Bei Tagesanbruch schickten die obersten Beamten die Gerichtsdiener mit dem Befehl zu ihm: Lass diese Leute gehen. Der Gefängnisaufseher teilte das Paulus mit: Die führenden Männer lassen euch sagen, dass ihr frei seid. Ihr könnt jetzt unbesorgt die Stadt verlassen. Doch Paulus widersprach: Sie haben uns in aller Öffentlichkeit geschlagen und ohne jedes Gerichtsverfahren ins Gefängnis geworfen, obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt wollen sie uns heimlich und auf bequeme Weise loswerden. Aber das kommt gar nicht in Frage. Die Männer, die dafür verantwortlich sind, sollen persönlich kommen und uns aus dem Gefängnis führen. Mit dieser Nachricht kehrten die Gerichtsdiener zurück. Als die führenden Männer hörten, dass Paulus und Silas römische Bürger waren, erschraken sie und liefen sofort zum Gefängnis. Sie entschuldigten sich bei Paulus und Silas, geleiteten die beiden hinaus und baten sie, die Stadt zu verlassen. Paulus und Silas aber gingen zunächst in das Haus der Lydia. Dort hatte sich die ganze Gemeinde versammelt, nachdem Paulus und Silas sie ermutigt hatten, im Glauben fest zu bleiben. Verabschiedeten sie sich und verließen die Stadt. Jetzt habe ich eine Bitte, Uli, als Moderator, würdest du mir helfen und das aufschreiben, was jetzt an Gedanken kommt. Das ist ein fetter Stift, von daher, ich habe auch einen dünneren. Die Aufgabe war ja, diesen Text zu hören, zu lesen und herauszufiltern, wo findet hier übernatürlich etwas statt. Und jetzt seid ihr dran. Bitte laut und deutlich. Das Sprengen der Ketten, das Öffnen der Türen. Aus dem Gebetsraum kommt eine Stimme, ne? Das Reden des Heiligen Geistes an welcher Stelle? Ganz am Anfang. Ganz genau. Die Vertreibung des Dämons, ganz genau. Der Mann aus Mazedonien. Diese Vision, die er gesehen hat.
Vertreibung, was war das noch?
Des Dämons.
Sorry.
Oh ja, wir müssen ein bisschen Rücksicht nehmen.
Alles gut. Kannst du es nochmal sagen,
bitte?
Die Vision, die so gemacht wurde von dem Mann aus Mazedonien.
Was ist euch noch aufgefallen? Eine vorbereitete Situation am Fluss.
Beim Lobpreis hörten die Gefangenen zu und haben nicht revoltiert oder sich beschwert, die haben zugehört. Fand ich auch schon eigentlich erstaunlich.
Der Herr ließ Lydia erkennen, dass sie die Wahrheit
ist. Hammer, ganz genau. Dass ein Mensch erkennen kann, dass es wahr ist mit Jesus, das hat Gott selbst bewirkt. Das ist nicht natürlich zu erklären, nicht mit Überredungskunst.
Auch dass sich die Stadtoberen überzeugen müssen und die Richter überzeugen müssen, sie gehen zu lassen.
Machen wir an der Stelle mal einen Break noch ein. Also, ich habe es für mich zusammengefasst. Ihr braucht jetzt nicht weiter euch zu bemühen. Ihr seht sogar noch mehr als ich. Der Heilige Geist ließ Paulus und Silas und seine Mitarbeiter erkennen, in der Provinz Asia hat Gott gerade keinen Plan mit uns. Denn der Geist Gottes hat gesagt, nee, nicht hier. Manchmal sind wir unterwegs und wollen das tun, was der Herr sagt, aber der Herr sagt, nee, hier nicht. Und dann ging sie weiter. Und dann hat der Heilige Geist sie erkennen lassen, ja, in der Provinz Bithynien auch nicht. Aber weil sie immer noch diesen Auftrag hatten, das Evangelium auszubreiten, sind sie halt weiter. Und in Troas erlebt Paulus etwas Übernatürliches. Schon wieder. Denn da hat Gott ihm eine Vision geschenkt in der Nacht. Dieser Mann, der gerufen hat, komm nach Mazedonien und hilf uns. Das ist übernatürlich, was er hier erlebt. Dann ging es weiter. Er ließ die Lydia erkennen, dass das die Wahrheit ist, was Paulus predigt, dass es stimmt. Paulus begegnete dieser Frau, die einen Dämon hat. Das ist auch nicht natürlich. Und er ergreift die Autorität im Namen Jesu und befiehlt ihm zu verschwinden. Und er verschwindet. Das ist auch übernatürlich. Und gegen Mitternacht im Gefängnis fängt er an, mit Silas zu beten. Ich finde es halt schon bemerkenswert, dass er nicht steht. Sie haben schon, während sie geschlagen wurden, gebetet. Mag ja solche Helden geben, die das auch schaffen. Aber die zwei, die haben erst um Mitternacht angefangen, weil es so explizit auch berichtet wird. Und da haben sie sich entschieden in ihrem Herzen, wir werden die unsichtbare Wirklichkeit über die sichtbare erheben. Wir werden den unsichtbaren Gott anbeten, obwohl wir in Ketten sind, in dem Flock. Das ist auch nicht natürlich. Da hat Gott in ihnen etwas verändert. Eine Sicht der Dinge. Und dann ist etwas Übernatürliches passiert. Ein Erdbeben, das der Auslöser war, dass alle Türen aufgingen und die Gefangenen alle frei waren. Und dann ging noch mehr Dinge los. Der Gefängnisaufseher kommt zum lebendigen Glauben. Also dieser Bericht aus Apostelgeschichte 16 und auch überhaupt die Apostelgeschichte ist voll von übernatürlichen Dingen, die Gott tut, weil er sein Reich auf dieser Erde beginnt zu bauen. Und die Apostelgeschichte, ist die zu Ende? Ja, die, wie sie beschrieben wurde, ja. Die ist abgeschlossen. Aber die Geschichte, die Gott mit seinem Reich hat auf dieser Erde, ist die abgeschlossen. Und die unsichtbare Wirklichkeit ist auch nicht abgeschlossen. Wir stellen uns heute wieder die Frage, wie beim letzten Sonntag, wir haben einen Gott, der die Türen öffnet. Letzten Sonntag war die Gemeinde Philadelphia das Zentrum der Predigt. In der Offenbarung Kapitel 3 lässt Jesus über diese Gemeinde aussprechen und ihnen schreiben, ich habe vor dir eine offene Tür und niemand kann sie schließen. Was für eine gute Nachricht, wenn Gott eine Tür öffnet, die niemand schließen kann. Und ich würde sagen, Paulus und Silas und seine Mitarbeiter, die auch nicht erwähnt werden, die dabei sind, erleben genau das. Sie erleben, wie Gott Türen schließt. Nein, hier nicht, jetzt ist gerade nicht dran, auch dort nicht, aber rüber nach Europa, Mazedonien, erste Station, da ist die offene Tür, durch die ihr jetzt gehen sollt. Und sie haben sich sofort aufgemacht, die nächste Schiffsverbindung, und kamen schließlich in den bedeutendsten Ort der Region an, Philippi. Wir fragen uns, wie ist es möglich, dass du und ich in unserem Lebensalltag die offenen Türen Gottes erkennen. Gott sei Dank ist die Saaltür da vorne offen. Letzten Sonntag habe ich ja nochmal die Katharina erwähnt, die am Silvestergottesdienst erzählt hat, dass sie auf der Suche nach einer Gemeinde war und da, wo offen ist, da ging sie rein, das waren wir. Aber wo ist die Tür, durch die du im Alltag gehen kannst, die offen ist für dich? Was Gott für dich vorbereitet hat, wo er übernatürlich wirken will. Ich glaube, dass es Grundprinzipien gibt, die einfach dazugehören, dass wir sie nochmal hochhalten heute Morgen. Ich glaube, dass Paulus einen Auftrag hatte von Gott, einen ganz allgemeinen Auftrag von Jesus, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und macht zu Jüngern. Das war der allgemeine Auftrag. Aber in Antiochien, in der Heimatgemeinde von Paulus, da wurde er dann nochmal von der Gemeinde die es erkannt hat, Gott hat was vor mit diesem Mann, und vom Heiligen Geist, der das bestätigt hat, ausgesendet als Missionar. Hat einen Auftrag bekommen. Und er war, als er nach Philippi kam, auf seiner zweiten Reise bereits, er war unterwegs, genau das zu tun, was Gott gesagt hat. Er hat eine Berufung bekommen, hat sie angenommen und ging los mit seinen Mitarbeitern von einem Ort zum anderen, hat Gemeinde gegründet, hat das Evangelium verkündet, hat übernatürliche Dinge erlebt, die Gott bewirkt hat durch seinen Dienst. Es hat diesen Dienst ständig begleitet. Er war unterwegs. Er war gehorsam. Ich glaube, das ist ein erster Schlüssel für dich und für mich, dass wenn Gott zu uns gesprochen hat in der Vergangenheit und es nicht zurückgenommen hat, dann gilt das ja immer noch. Ne? Der Missionsauftrag, der gilt immer noch der ganzen Gemeinde Jesu auf der ganzen Welt, auch uns hier in der Rennfeldstraße 19. Das ist unser Auftrag. Und vielleicht hat Gott dir auch nochmal spezifischer erklärt, wie du das in deinem Beruf, in deiner Nachbarschaft, in deinem Umfeld konkret leben sollst. Mit deinen Gaben, die er dir gegeben hat. Und wenn du das noch nicht weißt, jetzt werde ich ganz fromm, liebe Schwester, lieber Bruder, dann ist es höchste Zeit, das rauszufinden. Es geht um Elementares. Unterwegs zu sein, das zu tun, wirklich zu tun, was Jesus sagt. Denn nur wer unterwegs ist, kann erleben, dass Gott sagt, nein, hier noch nicht oder dort noch nicht, aber hier ist die offene Tür. Das ist das Erste, dass wir unterwegs sind, uns lenken und leiten lassen vom Geist Gottes. Genau das erleben Paulus und seine Mitarbeiter übernatürlich. Das ist schon spannend. Wenn Gott Türen schließt oder Türen aufmacht, zu entdecken, hier ist etwas vorbereitet. Hat jemand von euch vorhin auch gesagt, eine vorbereitete Situation, wie dort am Fluss, diese betenden Frauen, findet man nur, wenn Gott einen dahin führt. Und so erlebt Paulus, dass Gott etwas vorbereitet hat in einer Frau namens Lydia. Der tat nämlich der Herr das Herz auf. Wir versuchen ja mit manchen Menschen mit dem Glauben ins Gespräch zu kommen. Ich war gestern Abend mit der Christine im Wohnzimmerkonzert. In der Pause zwischen den zwei Musikblöcken saß ich am Tisch mit Leuten, die ich noch nicht gekannt habe. Und mit dem Mann links neben mir kam ich so ins Gespräch und habe gemerkt, so richtig Widerstand. War nicht vorbereitet. Ich muss nicht irgendwelche Menschen überzeugen, ich bin einfach da. Jesus, ich bin hier, was hast du vorbereitet? In Klammer seine Frau, die neben ihm saß, die kam mir schon sehr sympathisch vor. Da hat sich dann Claudi mit mir hinterher im Auto unterhalten, als wir uns verabschiedet hatten. Du, die kennen wir, die kennst du, da hast du sie bloß nicht erkannt. Es war die Direktorin, wo unsere Biene zum letzten Mal in der Schule war in Pforzheim. Und die wollte unbedingt den Kontakt halten, mal sehen, was Gott da vorbereitet hat. Rechne damit, dass du in deinem Alltag, wenn du unterwegs bist, ganz bewusst mit Jesus, du Begegnungen haben wirst, wo du dich bemühst, irgendwas Gutes zu vermitteln und es ist einfach nicht dran. Aber andere, denen du begegnest, die sagen dir am Ende, wir müssen unbedingt Kontakt halten. Was hat Gott vor? Und dann erlebt Paulus und Silas, wie das Wunder geschieht, geistliche Frucht, sagen wir. Menschen kommen zum Glauben. Es ist für mich immer ein Wunder, immer etwas Übernatürliches, wenn Menschen zum Glauben an Jesus finden. Da nützt uns unsere intellektuelle Begabung nichts, da nützt uns unsere sprachliche Fähigkeit nichts. Wir wollen nicht Diskussionen gewinnen, sondern Menschen. Und da beten wir, Geist Gottes, rühr das Herz von diesem Menschen an. Ich möchte sehen, dass er in dein Reich kommt. Er muss es bewirken, übernatürlich. Er benutzt mich, der ich nicht schweige und der ich überzeugend lebe, aber er allein kann das Herz erreichen. Und dann geschieht, was oft geschieht, auch in deinem und meinem Leben. Paulus und Silas erleben Widerstände. Der erste Widerstand, auch wieder übernatürlicher Art, eine Frau, die einen Dämon hat, Paulus will diese Werbung nicht. Er regt sich nach ein paar Tagen dermaßen drüber auf, dass er genug davon hat und wendet sich entschieden dagegen. Und wieder geschieht Übernatürliches, denn im Namen Jesu haben Jünger Jesu Autorität über die Mächte der Finsternis. Und er befiehlt dem Dämon auszufahren und der fährt aus. Da geschieht Reich Gottes. Aber er macht sich damit nicht Freunde. Die Leute, die vorher mit dieser Frau wirtschaftlich gearbeitet haben, viel Geld gemacht haben, waren stinkesauer und haben dafür gesorgt, dass Paulus und Silas vor Gericht gestellt werden. Und um sicher zu gehen, dass sie nicht weiteres Unheil anrichten, haben sie nicht nur geschlagen, sondern gleich noch ins Gefängnis gesteckt. Widerstand. Ganz massiv, ganz hart. Und damit muss man auch erstmal fertig werden. Ich weiß nicht, wie der Widerstand in deinem Alltag aussieht, wenn du für Jesus unterwegs bist. Was dich manchmal anficht, an Entmutigung, an Müdigkeit oder innerer Schwachheit. Fühlst du dich manchmal schwach? Ganz egal, wie die Widerstände aussehen, sichtbarer oder innerer, unsichtbarer Art. Naja, was uns nicht tötet, härtet uns ab. Man wächst an Widerständen, man wächst. Und Paulus und Silas sind gewachsen in dieser Nacht. Denn sie haben sich nicht diesen Gefühlen hingegeben, der Niederlage, der Entmutigung, sondern sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben gesagt, wie wir es gesungen haben, Gott, du bist größer. Die unsichtbare Wirklichkeit ist größer als die sichtbare. Und sie haben angefangen, in Ketten noch, ihn anzubeten und zu sagen, Gott, du bist der Herr. Ganz egal, wie das gerade hier aussieht. Ganz egal, wie wir uns gerade dabei fühlen. Du bist größer, haben sie hineingesprochen, proklamiert. Sie haben angebetet, sie haben gesungen. Und dann geschehen Wunder. Dann geschehen wieder Wunder. Wieder Übernatürliches. Ein Erdbeben. Just zu dem Zeitpunkt, als es gebraucht wird. Sorgt dafür, dass die Türen aufgehen. Widerstände werden überwunden. Ich glaube, das ist ein Grundprinzip, das wir auch verstehen müssen. Wenn wir unterwegs sind mit Jesus, werden nicht alle applaudieren, werden nicht alle sagen, toll, klasse, wir haben auf dich gewartet. Sondern wir werden auch erleben, dass wir mit dem, was wir zu verkündigen haben, was wir zu sagen haben, auch provokant sind, anecken, unwillkommen sind. Geben wir deshalb auf? Lassen wir uns deshalb entmutigen? Oh, manchmal habe ich zu kämpfen. Also ganz ehrlich, manchmal bin ich auch müde. Ist Gott deshalb müde? Ist der Auftrag deshalb vorbei? Was sprechen wir denn aus über uns selbst und über diese Welt? Im Namen von Jesus stehe ich jetzt wieder auf. Im Namen von Jesus fange ich jetzt wieder an. Im Namen von Jesus rechne ich damit, dass er immer noch derselbe ist. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und weil das so ist, gehe ich wieder weiter. Und da merken wir, dass diese innere Entscheidung, die Paulus und Silas getroffen haben um Mitternacht, auch eine Entscheidung ist, die vielleicht heute Morgen in diesem Gottesdienst fällig ist. Dass du und ich angesichts der Wirklichkeit, der sichtbaren Wirklichkeit sagen, okay, ja, ist nicht leicht, ist nicht schön, aber ich entscheide mich, ich rechne mit meinem Gott. Ich spreche es aus über mir und dieser Situation, Gott regiert. Und wenn wir anfangen, mit Gott zusammen über diese Umstände zu regieren, dann öffnen sich die Türen. Dann brechen wir auch aus dem inneren Gefängnis aus, das uns manchmal gefangen halten will, das uns lähmt und bremst. Dann stehen wir auf und gehen und handeln. Und es geschehen Wunder. Dann kommt es zu dieser Freilassung, weil ja schon wieder eine Tür aufgeht, nämlich die Herzenstür von dem Gefängnisaufseher, der sich eigentlich gerade das Leben nehmen wollte, abgeschlossen hat und jetzt überwältigt ist und nur noch eine Frage hat: Wie kann ich gerettet werden? Vorbereitet von Gott. Eine Tür geht auf. Wie sehen unsere offenen Türen aus? Ich habe mir schon mal Gedanken gemacht, was hat eigentlich meinen Dienst in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich wertvoll gemacht, wo ich persönlich sage, dafür hat es sich gelohnt, aus meiner persönlichen Wahrnehmung und Sicht. Ich sage es mal ganz persönlich, wenn ich wahrnehme, wie Menschenleben sich verändern, wenn ich dabei sein darf oder einfach höre, wie jemand berichtet, so habe ich Jesus erkannt. Wenn wir Taufunterricht haben, haben wir immer auch eine Gesprächsrunde, wie jeder erzählt, wie er zu Jesus gefunden hat. Das sind Augenblicke, da kriege ich Gänsehaut. Da merke ich etwas von der unsichtbaren Wirklichkeit, wie der Heilige Geist im Leben von Menschen wirkt. Und wenn ich dann beobachten kann, wie im Laufe des Weges miteinander Menschen sich verändern, wo vorher Lieblosigkeit war und jetzt Liebe spürbar wird, wo Frustration und Depression war, eine Freude aufbricht, innere Heilung geschieht, wo ich einfach erleben kann, Gott verändert Menschenleben. Der Heilige Geist bringt das hervor, dieses neue Leben. Wow! Dann sehe ich diese unsichtbare Wirklichkeit, die uns erfasst. Wir haben heute Morgen nicht Zeit dazu, dass jeder von seiner Bekehrung erzählt. Aber vielleicht fragt er ja nachher beim Kirchencafé euer Gegenüber und sagt, du, außer Kaffee trinken, wäre das aber toll, dich ein bisschen von der Seite kennenzulernen. Was hast du mit Jesus erlebt in letzter Zeit? Wo hast du offene Türen gehabt? Weil ich jetzt niemand von euch fragen werde, was ja spannend wäre, so spontan, habe ich euch einen kleinen Film mitgebracht, den ich gestern im Café Anwehr, da in der Dilsteiner Straße, gedreht habe. Ich habe diesen Mann, den ich da interviewe, schon im Herbst kennengelernt. Die Ulrike hat ihn eingeladen zum Schulungsabend für das hörende Gebet. Und was er zu sagen hatte, hat mich ziemlich geflasht, was er erlebt mit Jesus. Und er ist unterwegs in Pforzheim und erlebt ausgerechnet hier in Pforzheim eine Offenheit für das Evangelium, wo er sagt, die findet er in ganz Baden-Württemberg. Ich sage es mit meinen Worten jetzt nicht, sondern hier. Und das finde ich Hammer interessant, weil ich mich frage, was hat das mit uns zu tun, mit mir? Wo ist da mein Platz darin, dass ich sehe, im Auftrag Gottes bewegen wir uns und er tut uns Türen auf. Ich war nicht zufällig dort, sondern ich habe mich da mit deiner Schwester getroffen. Daniel grinst schon. Die Lena Eger ist Gemeindeleiterin der Volksmission in der Oberen Rotstraße und hat Kontakt gehabt mit dem Ulrich Lück, Uli sagen wir zu ihm, und hat eingeladen, dass wir miteinander frühstücken. Und ich habe mir gedacht, ich stelle ihn euch ganz kurz vor, und das kommt jetzt.
Also Freunde, wir sitzen hier im Café Anwehr in der Wildsteiner Straße. Wir sind aus verschiedenen Gemeinden. Da ist die Lena Eger von der Volksmission. Und sag deinen Namen nochmal.
Carsten, aus der Baptistengemeinde.
Und wir sitzen hier zusammen mit dem Uli Lück aus Stuttgart. Wir haben was gemeinsam. Wir sind beide aus Stuttgart und lieben Evangelisation. Uli, und was bewegt dich eigentlich? Was machst du beruflich?
Also ich bin im Gospelforum angestellt und ich bin dort zuständig für Treasure Hunt, das ist prophetische Evangelisation. Und habe halt in der Bibelschule Aufgaben, also aber überall dieses Thema übernatürliche Leben stehen.
Und warum kommst du ausgerechnet nach Pforzheim?
Ich habe im Spätjahr 2015 habe ich einen ganz klaren Ruf bekommen, nach Pforzheim zu kommen. Und das habe ich dann sehr ernst genommen und bin jetzt schon diese Jahre hier als Straßenevangelist unterwegs. Und zwar mit Treasure Hunt, das ist prophetische Evangelisation.
Das hört sich sehr interessant an. Was unterscheidet Pforzheim von anderen Städten? Warum hierher?
Erstens, Pforzheim ist für mich eine wichtige Stadt, weil ich hierher berufen bin, das ist mal ganz klar. Aber es ist eine Stadt, wie mich es eigentlich wundert, weil Pforzheim ist eigentlich so eine Multikulti-Stadt in geistigen Strömungen. Aber was ich hier erlebe, ist, dass es hier sehr einfach ist zu evangelisieren, weil ich bin jetzt schon 5 Jahre auf der Straße unterwegs und erlebe eigentlich überall Schwierigkeiten, aber hier in Pforzheim ist es richtig, richtig leicht, was mich natürlich sehr freut.
Das ist sehr ermutigend und ich habe gehört, gehört, jetzt gibt es bald einen Kurs. Ich schwenke mal mit der Kamera auf diesen Flyer. Da steht Firestarter, natürlich, übernatürlich. Und das startet jetzt.
Genau, der Kurs startet am 2. Februar in der Volksmission, in der, wie heißt die Straße? In der Oberen Rotstraße 5.
In der Oberen Rotstraße 5.
Genau.
Noch kommen, Lena? Hat
ja,
noch Platz?
Es hat noch Platz.
Noch hat
aber
Platz.
Man muss sich beeilen.
Okay.
Genau.
Dann freuen wir uns auf das, was Gott hier vorhat in Pforzheim und wie wir dann drin beteiligt sein können. Uli, Gottes Segen für diesen Weg und bis bald.
Jo.
Das passiert jetzt gerade. Im Gespräch habe ich gehört, dass eine Jugendgruppe aus Müllacker auch unbedingt hinkommen möchte, um sich bei diesem Firestarter-Kurs zu beteiligen. 60 junge Leute, überraschend von der FEG. Ich weiß nicht, wer noch alles kommen wird von der Baptistengemeinde, aber vielleicht zündet das bei dem einen oder anderen von uns. Ich werde bei diesem ersten Kurs nicht so dabei sein können, weil ich zeitgleich an den Freitagabend einen Ehekurs habe. Aber vielleicht ist das für dich dran. Und wenn ja, kriegst du von mir diesen Flyer. Würde mich freuen, wenn einige aus der Gemeinde sagen, ich will auf diesem Weg unterwegs sein, den Gott hat. Und ich bin gespannt, welche Dinge er vorbereitet hat, dass es genau ich diesen Menschen begegne und erlebe, was er vorbereitet hat. Willst du dabei sein? Ob mit oder ohne Firestarter-Kurs natürlich, ganz klar. Aber welchen Auftrag hat Gott dir anvertraut? Welche Tür steht dir offen? Und wo möchte er uns gebrauchen, dass sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden? Vielleicht erinnert dich Gott heute daran, etwas zu tun, etwas wieder anzupacken, was er dir schon lange mal gesagt hat. Vielleicht will er, dass du einfach innehältst und auf seine Impulse hörst, die er dir geben möchte, damit du seine Führung erlebst. Lass mich beten. Vater im Himmel, es ist so spannend, wenn wir in deinem Wort lesen, in der Apostelgeschichte, wie du handelst und wirkst. Und danke, dass es so ist, dass du auch heute noch so mit deiner Gemeinde handelst und wirkst. Und danke, dass du mehr für uns hast, als dass wir halt regelmäßig zum Gottesdienst gehen. Dass es in unserem Alltag voll reinhaut, dass es unser Leben verändert. Und danke, dass du uns vor Augen stehen möchtest, ganz neu, dass du uns füllen möchtest mit der Kraft deines Geistes, ganz neu, dass wir mutig sind, dass wir es wagen, Schritte zu gehen, die wir vorher noch nicht gegangen sind, uns führen zu lassen und gebrauchen zu lassen. Herr, wir wollen, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht. Und ich möchte euch einladen, dass wir uns eins machen am Ende dieser Predigt mit dem Gebet unseres Herrn und es ganz bewusst auch in Bezug auf das Übernatürliche beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.